Dies ist ein Hörbuchauszug, der vom Spanischen ins Deutsche übersetzt wurde. Dieses spezielle UFO-Kontaktbuch aus Spanien, basierend auf einer Begegnung mit diesen Außerirdischen in den frühen 80er Jahren. Eduardo Pons Prades, die Botschaft aus anderen Welten, das außergewöhnliche Zeugnis einer einzigartigen Erfahrung. 7 Stunden an Bord eines außerirdischen Raumschiffs. Das Buch, PDF, finden Sie unter cosmiclibrary.de. Hier ohne Kontext gelesene Zahlen, können Seitenzahlen sein. Buchauszug. Eine ungeplante Reise. An diesem Tag, dem 31. August 1981, kurz nach 8 Uhr abends, 6 Uhr Ortszeit, machte ich mich auf den Weg. Als ich die Privatstraße des Hotels verließ, wo ich meinen Begleiter zurückgelassen hatte, musste ich jedoch links abbiegen und durch das Dorf Prats de Mollo mit Akut in Richtung Perpignan fahren, wo ich die Nacht verbringen und am nächsten Morgen nach Barcelona aufbrechen wollte. Der Grund dafür waren die enormen Beschwerden, die das Fahren bei Nacht für mein Sehvermögen mit sich bringt. Aber ohne zu wissen, warum, bog ich rechts ab. Das heißt, auf die Straße, die zur Grenze und in Richtung Barcelona führt, über Camp Roto mit Akut N. Nach etwa einer Viertelstunde und ebenfalls ohne Grund verließ ich kurz vor der Grenze die Nationalstraße und fuhr einen Waldweg entlang, auf dem ich 2 oder 3 Minuten lang fuhr, bis der Motor des Autos ausging und die Scheinwerfer erloschen. Die Zeit und die Entfernungen, auf die ich mich hier beziehe, wurden 6 Tage später berechnet, als ich den Treffpunkt besuchte und einige Fotos machte. Ich schaltete die Zündung sofort 2 oder 3 Mal ein, ohne dass eines der Motorteile das geringste Lebenszeichen von sich gab. Und man könnte meinen, dass ich mit einer gewissen Nervosität den Knopf für die Beleuchtung drückte, da ich ihn in der Hand hielt. Dann stieg ich aus dem Auto aus und ging 100 Schritte in den Wald hinein. Anschließend kehrte ich zum Ausgangspunkt zurück, ohne etwas gesehen oder gehört zu haben, und setzte mich auf die Vorderseite des Wagens, wie jemand, der auf etwas oder jemanden wartet. Ich werde sagen, dass ich plötzlich an sie dachte, an die Außerirdischen, aber da ich keine Lichter oder irgendetwas sah, das auf ihre Anwesenheit hinwies, verwarf ich den Gedanken, ohne zu wissen, was ich denken sollte. Es dauerte nicht lange, bis ich wieder in dieselbe Richtung wie zuvor lief, bis ich nach etwa 150 Metern eine Kurve erreichte. Es war noch hell, aber ich hatte die Kurve noch nicht ganz umrundet, als plötzlich die rechte Seite des Wäldchens, das sich zu beiden Seiten der Straße erstreckte, beleuchtet, oder besser gesagt, von Licht durchflutet, wurde, und es war ein wahres Lichtermeer. Es war ein wahres Lichtermeer, in dem Weiß vorherrschte, aber auch rosafarbene und orangefarbene Flecken zu sehen waren. Zuweilen vermischten sich die Lichtstrahlen jedoch mit einer Vielzahl von Farben, die schwer zu definieren waren. Es war wie eine Symphonie von schnell und sanft wechselnden Regenbögen. Kurioses Detail, obwohl ich, wie bereits erwähnt, von den Scheinwerfern anderer Autos auf der Straße extrem genervt bin, muss ich zugeben, dass ich angesichts dieser unübertrefflichen Leuchtkraft keinerlei Unbehagen verspürte, und der fantastische Katarakt von Farben hat mich nicht nur nicht überrascht, sondern wirkte auf mich wie ein köstliches Beruhigungsmittel. Wenn ich nach einem Beispiel suchen müsste, würde ich sagen, dass ein solcher Zustand bei mir ebenso wenig eintritt wie beim Hören von Jazz oder brasilianischer Musik. Vom ersten Moment an hatte ich das Gefühl, dass all das, was so ungewöhnlich ist, mir vertraut ist. Mein Lektor sprach, als ich ihn darauf ansprach, von Mut, von Leichtsinn. Nein, ich denke, was mich betrifft, ist es eine ungewöhnliche Mischung aus Neugier, die zweifellos die Furcht meiner frühen rationalistischen Ausbildung ist, und einem gewissen Maß an Unbewusstheit, das sich im Laufe meines bewegten und aufregenden Lebens angesammelt hat. Langsam aber sicher bewegte ich mich also auf den Ort zu, von dem das Licht zu kommen schien, ohne den Weg zu verlassen, obwohl ich bald merkte, dass die Beleuchtung aus dem Inneren des Hains kam. Ich brauchte kaum mehr als eine Minute, um den Rand einer Wiese zu erreichen, von der das Licht ausging, und von dort aus konnte ich die Umrisse eines riesigen Raumschiffs erkennen. Es war etwa 50 bis 75 Meter breit. Das Licht kam von oben und unten aus dem Schiff. Ich sprang also von der Straße auf die Wiese und stand dort einige Sekunden wie verzaubert. Als die beiden breiten Lichtstrahlen langsam verblassten, hörte ich eine Stimme zu mir sagen, in korrektem Spanisch, mit einem gesungenen, etwas musikalischen Ton, »Hab keine Angst. Komm näher, bitte.« Dann näherte ich mich mit der größten Selbstverständlichkeit der Welt dem Schiff, dessen Boden nun von einem starken Scheinwerfer mit weißem und rosafarbenem Licht beleuchtet wurde, das aus einer offenen Tür in seinem Unterbauch kam, aus der bald eine Art Rampe hervorging. Ich ging darauf zu, und sobald ich den Fuß der Treppe erreicht hatte, blieb ich stehen, schaute nach oben und sah in der Tür eine große, leibhaftige Gestalt, die von einer Art vielfarbigem Heiligenschein umhüllt war. Sofort hörte ich wieder die Stimme, »Hab keine Angst! Kommt an Bord unseres Schiffes, wir wollen mit dir sprechen!« Die mechanische Rampe hob mich nach oben, bis zur Tür, die sich etwa 4 oder 5 Meter über dem Boden befand. Zuvor konnte ich sehen, dass das Fahrzeug auf 4 Beinen stand, die röhrenförmig 37, gegliedert zu sein schienen. Soweit ich erkennen konnte, hatte das Raumschiff eine metallische, eher dunkle Farbe. Als ich durch den Eingang schritt, sagte die Stimme zu mir, »Willkommen an Bord des Lichts des Kosmos!« Und von den 3, die auf mich warteten, wies mir derjenige, der mir am nächsten stand, eine Frau, wie sich später herausstellte, mit einer sanften Geste einige Plätze in der Mitte des riesigen Raumes zu, die um einen ovalen Tisch herum angeordnet waren. Der erste Eindruck, den ich hatte und der mir angesichts der Weiße des Ganzen auffiel, war, dass es sich um einen Plastikapparat handelte. Als ich nun sah, wie sie sich neben mir bewegten, konnte ich schon von menschlichen Körpern sprechen, denn sie hatten zumindest einen Rumpf, einen Kopf, 2 Arme und 2 Beine. Sie waren in einer Art weißen Overall gekleidet, der sehr eng am Körper anlag, und sie trugen Stiefel, ebenfalls weiß, die aus Segeltuch zu sein schienen. Ich habe nicht die geringste Falte in ihrer Kleidung bemerkt. Auf der Brust, in Höhe des Herzens, trugen sie ein Emblem, in dessen Mitte sich ein Kreis befand, ein leuchtendes, vielfarbiges, multiprismatisches Auge, das nie aufhörte, einen einzigen Augenblick lang zu funkeln, und auf das mein Blick oft haften blieb. In der Ferne, etwa 6 oder 7 Meter entfernt, im hinteren Teil des Raumes, zu meiner Rechten, bemerkte ich 4 weitere Besatzungsmitglieder, die sich vor einem großen Bildschirm bewegten, wobei kleine Lichter in allen Farben auf und ab blitzten, als ob sie Knöpfe auf dem riesigen Armaturenbrett am unteren Rand des leuchtenden Bildschirms betätigten. Später gesellte sich einer von ihnen zu uns an den Tisch, um den wir schon seit einiger Zeit schweigend saßen. Als sie sich setzten, standen sie still, wie Statuen. Ich würde nicht sagen, dass sie mich ansahen, ich hatte sie 2 oder 3 Meter entfernt, denn der Heiligenschein verhinderte, dass ich ihre Augen sehen konnte. Was ich später feststellen sollte, ich konnte kaum die Umrisse ihrer Gesichter erkennen, da sie einen kleinen Helm trugen. Es war zweifelsohne eine Zeit der Akklimatisierung. Es war, als ob sie zu mir sagten, sei versichert, dass du dich bei uns zu Hause fühlen wirst. Und dafür war es natürlich am besten, wenn ich mich umschauen und beobachten ließ und versuchte, alles um mich herum in mich aufzunehmen. Eines der Dinge, die mir am meisten auffielen, war die Stille, die in diesem Raum herrschte. Von Zeit zu Zeit richtete ich meinen Blick auf die 4 Crewmitglieder, die vor der großen leuchtenden Leinwand beschäftigt waren. Sie bewegten und gestikulierten sich, Das war der allgemeine Tonfall aller Besatzungsmitglieder während meiner Zeit mit ihnen. Langsam. Sie wirkten wie Figuren in einem in Zeitlupe projizierten Film. Ich beobachtete auch den Tisch vor mir sehr genau. Und da der Stolz auf die Erde immer noch sehr ausgeprägt war, war ich stets bemüht, das, was ich sah, mit dem zu vergleichen, was auf der Erde das Äquivalent sein könnte. Der Tisch ähnelte denen, die man in Radiostudios sieht, mit mehreren Händen, und aus der Mitte ragten einige ausfahrbare Bildschirme heraus, auf denen ich verschiedene Dokumentarfilme bewundern konnte, die sich unter anderem 38, mit ihren Reisen, den Empfängen, die ihnen von den Bevölkerungen der besuchten Planeten bereitet wurden, Volksfesten, Mini-Tauchplatten in den Meeren und verschiedenen anderen Episoden befassten, meist mit Außerirdischen und anderen Mitattlingen als Hauptdarstellern. Ich zählte auch mehrere Türen, die ich nicht ein einziges Mal geöffnet sah. Hinter mir, am Fuße der Wand, befand sich eine Art halbkreisförmiges Pult mit einem Tisch in der gleichen Form und einem halben Dutzend kleiner Stühle, die dem meinen ähnelten. Auf diese Weise verging vielleicht eine halbe Stunde. Ich kann es nicht genau sagen, denn ich hatte den Eindruck, dass ich die Zeit vergessen hatte. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich, dass es daran lag, dass ich mich so wohl fühlte, auch wenn alles um mich herum geheimnisvoll und fantastisch zugleich war. Vielleicht lag es daran, dass ich eine Ahnung davon hatte, was ich an Bord dieses außerirdischen Raumschiffs entdecken würde. Als ich meine visuelle Inspektion unterbrach, starrte ich sie an. Und obwohl ich den Gesichtsausdruck, der ihre Miene beherrschte, nicht entziffern konnte, spürte ich ihren Blick auf mir sehr wohl. Nach einer Weile hörte ich die Stimme wieder, wärest du bereit, eine Botschaft von uns an die Bewohner der Erde zu übermitteln? Ich bejahte die Frage, ohne lange zu überlegen. Ich fügte hinzu, wenn ihr gestattet, gehe ich jetzt zum Auto und hole Papier und meinen Stift. Nein, das ist nicht nötig. Die Nachricht wird sich in dein Gedächtnis einprägen. Falls du damit einverstanden bist, natürlich. Ich sagte ihnen, dass ich nicht die geringsten Unannehmlichkeiten sehe. Einige Minuten verstrichen schweigend, doch dann bemerkte ich, dass sie miteinander sprachen, die drei Besatzungsmitglieder und der vierte, der gerade zu uns gestoßen war und der immer stand und sich an die Rückenlehne des Sessels in der Mitte lehnte. Ich beobachtete, wie sie ihre Köpfe zur Seite neigten, als ob sie sich gegenseitig ansehen, aber ich hörte keinen Ton, nicht die geringste Stimme. Dann kam die neue auf mich zu, ich erkannte, dass es sich um eine Frau handelte, an ihrer Körperform und den langen, roten, strähnigen Haaren, die ich durch den bunten Heiligenschein entdeckte, als sie mir so nahe kam, und setzte mir einen Helm in Form einer Rabbiner-Beretta auf. Die ersten Worte, die ich durch die Kopfhörer des Helms hörte, waren diese: Wir glauben nicht, dass du in ernsthafter Gefahr bist, aber die starken Eindrücke, denen dein Geist ausgesetzt sein wird, könnten dir einige Komplikationen bereiten. Wenn du bereit bist, dieses kleine Risiko einzugehen, bleibe stehen. Wenn nicht, könntest du deinen Helm selbst abnehmen, unser Schiff verlassen, zum Auto zurückkehren und deine Reise in aller Ruhe fortsetzen. 39. Ich stand still. Ich dachte, dass ich in meinem Leben schon so vielen Gefahren begegnet war, und manchmal vielleicht aus viel weniger wichtigen Gründen als diesem. Andererseits, warum sollte ich es leugnen, amüsierte mich eine solche Situation, und mit jeder Minute, die verging, wuchs meine Neugier, zu erfahren, was passieren würde. Die Wahrheit ist, dass ich das Gefühl, das ich seit dem Moment hatte, als ich die fliegende Untertasse auf der Wiese entdeckte, nicht einmal als Neugierde an sich bezeichnen konnte. Und wenn es wahr ist, dass sie viele Bilder in meinem Kopf komprimiert haben, so ist es nicht weniger wahr, dass ich mir schon, bevor sie mir den Helm aufsetzten, Sorgen machte, wie ich es schaffen würde, all das, was ich sah und was nicht schwer vorhersehbar war, was ich noch nicht gesehen hatte, im Kopf zu behalten. Da ich die Skepsis und das Misstrauen kenne, mit denen das gemeine Volk gewöhnlich jedem ungewöhnlichen Ereignis begegnet, bin ich überzeugt, dass mein Eifer, diese fantastischen Erlebnisse im Gedächtnis zu behalten, sich auf meine persönliche Erholung konzentrierte und, wenn überhaupt, darauf, sie mit einem guten Freund von mir zu teilen. Man, so möchte ich in Erinnerung rufen, hat zu viele Enttäuschungen und Rückschläge, in handfesteren Angelegenheiten, erlebt, um zu viel Hoffnung auf die Fähigkeit meiner irdischen Landsleute zu setzen, sich um gegenseitiges Verständnis zu bemühen, geschweige denn bereit zu sein, aus unseren persönlichen Erfahrungen heilsame Lehren für alle zu ziehen. In dieser höchst ungewöhnlichen Trance kann ich also nicht mehr tun, als so schlicht wie möglich zu erzählen, was ich gesehen und gehört habe und welche Erinnerungen und Überlegungen unser langes, angenehmes und sogar amüsantes Gespräch in mir gewegt hat. Und nichts weiter, als meinem Leserfreund für seine Aufmerksamkeit für meine Geschichte zu danken. Und um zu betonen, dass ich mich bemühen werde, dass diese Seiten trotz allem Optimismus ausstrahlen. Punkt auf der Straße Prats D Moll O mit Akut Kamprote O mit Akut N, wo ich am 31. August 1981 kurz vor 9 Uhr abends in Richtung der Forststraße Alto Vasbir abbog. 40, Einfahrt zur Forststraße. Sobald Sie eintreten, sehen Sie auf der rechten Seite ein paar Dutzend Bienenstöcke aus Metall. 41, ein langes Gespräch und ihr langes Schweigen. Es nützt nichts, die Sicherheit in Bezug auf die Menschen zu erobern, wenn die himmlischen und unterirdischen Dinge und alles, was im grenzenlosen Universum ist, Gegenstand verworrener Vorstellungen bleiben. Lukrez. In diesen Zeiten der moralischen Verarmung geht es darum, Begeisterung zu wecken. Picasso. Man muss das Leben lieben, um den Weltraum zu lieben. Katsuaki Kawasaki. 42, an Bord eines Raumschiffs aus einer anderen Welt. Plötzlich sagte die Stimme zu mir, wir haben dir die Botschaft bereits anvertraut. Das klingt für mich eher wie ein Ultimatum, wagte ich zu sagen. Es ist das eine und das andere zugleich. Und er meint, es tue uns sehr leid, dass wir gezwungen waren, es so zu formulieren. Im Moment konnte ich nicht ausmachen, woher die Stimme kam. Es schien mir, als käme sie vom oberen Ende des Raumes und zeitweise aus der Mitte des Tisches, der mich von ihnen trennte. Während der Aufzeichnung der Botschaft, die sie ziemlich langsam vornahmen, konnte ich sie perfekt lesen, und ich muss gestehen, dass ihr Inhalt mich sehr beunruhigte. Aber jemand, der nur selten seinen Optimismus verliert, vielleicht habe ich etwas von jenem kosmischen Fluidum, das nach ihren Angaben einige Erdenbewohner besitzen, 16, würde sich schließlich beruhigen und daran denken, dass er durch die Verbreitung der Botschaft dazu beitragen könnte, schlimmere Übel zu vermeiden. Worüber willst du reden? Fragte die Stimme. Viele Fragen schwirrten mir im Kopf herum, und jetzt, wo ich ihnen freien Lauf lassen konnte, schien es, als ob ich sie alle auf einmal loswerden wollte. Aber keine von ihnen schaffte es, sich aus dem Getümmel zu befreien. Also schwieg ich ein paar Minuten lang. Ich möchte eine Warnung aussprechen, wenn ich von Zeit, Augenblicken, Minuten spreche, dann tue ich das immer nur annähernd und mit einer Zeitspanne, die 7 Stunden, die ich schätzungsweise in ihrer Gesellschaft verbracht habe, als Bezugspunkt, denn die Wahrheit ist, und dessen bin ich mir auch jetzt noch bewusst, dass ich dort, auf ihrem Schiff, nicht nur die Vorstellung von Zeit, sondern sogar die von meinem geografischen Standort verloren habe. Das heißt, obwohl das Raumschiff, als ich es betrat, auf dem Planeten Erde verankert war, hatte ich, während ich mich auf ihm befand, das Gefühl, mich in einer Welt zu befinden, die sich sehr von der meinen unterschied, unter Menschen, deren mentale Konfiguration sehr wenig mit derjenigen zu tun hatte, die normalerweise auf der Erde vorherrscht. 43. Die Wahrheit ist, dass ich Ihnen eine Menge Fragen stellen wollte und nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Schließlich begann ich. Ich möchte wissen, woher ihr kommt, ob es außerdem euren noch viele andere bewohnte Planeten gibt, wie ihr euer Leben organisiert habt und vor allem, wie ihr es geschafft habt, den Tod zu besiegen, und andere Dinge, an die ich mich erinnern werde. Die Stimme, die immer süß und singend war, antwortete, wenn du dich auf den letzten Planeten beziehst, den wir besucht haben, bevor wir auf der Erde ankamen, sagen wir dir, dass es der Hellgrüne war, so genannt, weil er reich an Flüssen und Seen ist. 17. Wir kommen von verschiedenen Planeten. 4 von uns sind vom Planeten Weißelfenbein, 2 sind von Violettblume, und der andere ist eben von hellem Grün. Und es ist gut möglich, dass keiner von uns jemals wieder einen Fuß auf deinen Heimatplaneten setzen wird. Obwohl wir, wenn es einen Grund dafür gibt, jederzeit und auf verschiedenen Wegen mit dir in Verbindung stehen können. Ihr werdet eure Familien also nicht mehr sehen? Familien, wie ihr sie versteht, gibt es in unserer Welt nicht. Wir leben als Gemeinschaft auf einer interplanetarischen Skala. Das bedeutet, dass wir, wenn wir geboren werden, Teil der Gemeinschaft werden, zu der unsere Eltern gehören, bis unsere Erfahrungen uns an andere Orte führen, ohne jedoch mit jemandem Bestimmten und mit allen gleichzeitig verbunden zu sein. Verstehst du? Die Wahrheit ist, dass ich es nicht ganz verstanden habe, denn es ist immer schwierig, sich von irdischen Traditionen und Atavismen zu lösen und den ganzen Verstand zur Verfügung zu haben, um das Ungewöhnliche zu verarbeiten. Sogar, wie ich a priori und a posteriori feststellen konnte, wenn es sich um Menschen handelt, die sich für fortschrittlich halten, oder sich dessen rühmen, und die, wenn sie mit Tatsachen konfrontiert werden, die den Rahmen ihrer üblichen doktrinären Spielereien sprengen, wie echte Rückständige reagieren. Es gibt viele, viele bewohnte Planeten, fuhr die Stimme fort. Jeder hat seine eigenen Merkmale, die ihm seinen Namen geben. Wie ihr sagen würdet, es gibt reichere und ärmere. Einer von ihnen ist zum Beispiel die sogenannte Goldene Wüste, die wir vor nicht allzu langer Zeit besucht haben. Wenn man nur die Oberfläche betrachtet, sieht sie eher ärmlich aus, wie die Wüste Sahara, aber im Inneren kann man riesige Seen entdecken, deren Wasser eine große beruhigende Wirkung hat. Deshalb hat sie auch nur sehr wenige Einwohner. Aber dort gibt es nicht nur mehrere Observatorien und viele Orientierungspunkte für unsere Navigation, sondern auch Heilbäder für die Menschen unserer Gemeinschaft. Aber all das, auf planetarischer Ebene, erfordert eine monströse Organisation, schränkte ich ein. 44. Nichts Ungeheuerliches, Kamerad. Nur eine rationale Organisation, die sich ständig neu ausrichtet und vervollkommnet, in der sich jedes Mitglied unserer großen Gemeinschaft nie als Fremder fühlt. Nehmen wir ein anderes Beispiel, da jeder weiß, dass er an der Verbesserung unserer jeweiligen Existenzen mitarbeiten kann und muss. Nehmen wir den Fall eines unserer Kameraden, der mit der Kontrolle der Gesundheit eines dieser Seen betraut ist. Es steht außer Frage, dass er seine Aufgabe sehr aufmerksam erfüllt. Aber wenn er irgendwo anders die geringste Anomalie bemerkt, wird er sofort das Alarmsystem in Gang setzen, denn er weiß sehr gut, wie er in der Schule gelernt hat, dass nichts, was um ihn herum geschieht, ihm fremd sein kann. Und er weiß auch, dass nichts unterschätzt werden darf, und sei es auch nur ein Hauch von Abnormität, und dass er deshalb alles in seiner Macht Stehende tun muss, um alles wieder ins Lot zu bringen. Verstehst du? Natürlich habe ich es verstanden, denn wie ich sehen konnte, wurde perfektes Kastilisch verwendet, ein anderer direkter Zeuge sprach von chemisch reinem Kastilisch. Es fiel mir aber zunächst schwer, das alles zu glauben, um ehrlich zu sein. Dann dachte ich mir, dass wir angesichts der Ressourcen, die uns Erdbewohnern zur Verfügung stehen, durchaus in der Lage wären, eine ähnliche Organisation in planetarischem Maßstab zu schaffen. Vorausgesetzt natürlich, dass die ungeheuren und beleidigenden sozialen Ungerechtigkeiten auf der Erde, Anhang 1, geschweige denn, dass die Erde in eine kosmische Gemeinschaft eingegliedert werden sollte. Aber ich war immer noch davon besessen, was die Grundlage einer solchen Organisation zu sein schien. Und so stellte ich ihm die Frage. Der erste Abschnitt des Waldweges, den ich langsam befuhr, obwohl es sich um staatliches Privatland handelte und das Betreten verboten war. 45. Punkt auf der Straße, an dem mein Auto abgewürgt wurde und meine Scheinwerfer ausgingen. 46. Nicht familiäre menschliche Gemeinschaften, wie wir dir bereits gesagt haben, fuhr die Stimme fort, sind die Grundzellen unserer Gemeinschaften die Gruppen, die sich aus der Affinität der Erfahrung bilden. Ihr würdet wahrscheinlich berufliche oder familiäre Verpflichtungen sagen. Lass mich ein weiteres Beispiel nennen, bevor wir auf die Erde kamen, um die doppelte Aufgabe zu erfüllen, deinen Planeten zu erforschen und zu bewachen, steuerten wir ein viel kleineres Schiff als dieses, das der interstellaren Erkundung gewidmet war. Und jetzt, nach unserer Rückkehr von dieser Mission, ist es gut möglich, dass sich unsere Besatzung auflöst, zumindest für eine gewisse Zeitspanne. Eine unserer Gefährtinnen ist schwanger, was bedeutet, dass sie auf der ersten Planetenstation, die wir besuchen, bis zum Tag der Entbindung betreut wird. Es ist möglich, dass sie eines Tages zu uns zurückkehren wird. Allein die Tatsache, dass wir uns während einer Mission begleitet haben, könnte unser Interesse an der Entwicklung ihres Zustands erklären. Und nach einer kurzen Stille fuhr die Stimme fort. Einer unserer Begleiter wird sich einem unserer Besatzungsmitglieder anschließen, was bedeutet, dass sie am ersten Ort, an dem wir landen, von uns getrennt werden und Zeit haben werden, zu leben oder durch den Raum zu reisen, wie es ihnen gefällt, und jeden Planeten zu besuchen, der ihnen gefällt, in der Gewissheit, dass sie überall als wahre Brüder und Schwestern willkommen sind. Verstehst du? Ich verstand es. Natürlich verstand ich es, aber mein komplizierter irdischer Verstand bespritzte diese schönen Bilder immer wieder mit unverschämten Fragen, die ich mir immer wieder stellte, aber wie können Gemeinschaften jeglicher Art ohne Familienbande gebildet werden? Und heiraten sie, wann sie wollen, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen, und ruhen sich dann aus, wenn ihnen danach ist, und das war's? Und wie lange dauern diese Flitterwochen? Und wer legt die Dauer der Reise fest? Und gehen sie auf eine Reise durch das Weltall, einfach so, ohne dass ihnen jemand eine Reiseroute vorgibt? 47. Eine universelle Brüderlichkeit. Die Wahrheit ist jedoch, dass ein Libertärer von dem, was er hörte, nicht überrascht sein durfte, denn die brüderliche Gesellschaft, von der wir immer geträumt und für die wir so hart gekämpft haben, stand unter dem Motto, jeder nach seinen Möglichkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen, 19. Das bedeutet, dass in einer ersten Phase dieser Entwicklung hin zu einer universellen Brüderlichkeit, ein wichtiges Detail, Menschen mit wenig oder gar keiner Kultur sprachen bereits von universeller Brüderlichkeit, diejenigen, die, aus welchen Gründen auch immer, über eine größere Fähigkeit zum Verständnis, zur Organisation, zur Arbeit und zum Verständnis der menschlichen Probleme verfügen, diese schöpferische Kraft in den Dienst aller stellen sollten. Diejenigen, die weniger oder weniger begabt sind, was aufgrund uralter sozialer Ungerechtigkeiten fast immer der Fall ist, sollten hingegen Zugang zu allem haben, was es ihnen ermöglicht, glücklich und frei zu sein und natürlich ihre primäre Ohnmacht ebenso leicht zu überwinden wie die besser Begabten. Ich weiß es bereits, denn es wird täglich von den Weisen und den Kretins unisono wiederholt, wenn auch mit unterschiedlichen Argumenten, es ist die große Utopie.